Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend. Heute ist ja der 11. September. Welche Erinnerungen haben Sie persönlich an diesen Tag?
Ich habe damit immer ein bisschen ein Problem, darüber zu sprechen, was ich in dem Moment gerade gemacht habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich als so völlig Außenstehende eigentlich, dass ich mich da eigentlich nicht groß hervortun darf. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich gerade unseren großen Sohn vom Kindergarten abgeholt habe und deswegen im Auto Radio gehört habe und erstmal gar nicht begriffen habe, was da in dem Sender plötzlich passierte, weil plötzlich die Moderatoren so aufgeregt wurden und durcheinander riefen. Und ja, da habe ich es dann mitbekommen.
Und hat Sie dieser Tag in irgendeiner Form geprägt? Also, dass Sie dann irgendwann gesagt haben, nee, jetzt möchte ich eigentlich nicht so unbedingt wieder in den Flieger steigen oder jetzt möchte ich nicht unbedingt gerade nach Amerika fliegen?
Ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag den ersten Drehtag für meinen Frankfurt-Tatort hatte. Also überhaupt den allerersten Drehtag in Frankfurt. Und da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, weil ich dachte, naja, wenn in Deutschland auf irgendeinem Flughafen was passieren könnte, dann ist es wahrscheinlich Frankfurt. Also das war damals so die Meldung, die in Deutschland so die Runde machte. Und ich hatte da schon ein blödes Gefühl. Allein schon, weil, also wir hatten damals nur den großen Sohn. Und wir hatten noch nicht zwei Kinder. Aber ich hatte so Angst davor, den allein zu lassen, wenn mir was passiert.
Sind Sie jemand, der gerne reist?
Ich liebe es, mit meiner Familie zu verreisen. Ich liebe es auch, mit meinem Mann irgendwo hinzufahren. Wenn ich zu irgendwelchen Events muss oder zu Drehstarts, ist das immer so gemischt. Das ist nicht die reine Freude, sondern erstens fällt mir der Abschied immer schwer von zu Hause, also meine Lieben so zurückzulassen. Und außerdem, wenn ich nicht genau weiß, was mich am Ankunftsort erwartet, ist es immer schwer für mich.
Wie sieht denn so ein perfekter Familienurlaub aus für Sie?
Ja, wir machen einmal im Jahr, nehmen wir uns eine Auszeit und fahren 4 bis 5 Wochen in unser Haus in Spanien. Das ist in Andalusien, sehr einsam gelegen, oberhalb eines kleinen Dorfs. Es liegt eigentlich in der Wüste, ist aber trotzdem in Meernähe, also so wüstenähnliche Landschaft. In unserem Haus gibt es nichts. Es gibt keinen Computer, das Telefon ist oft kaputt, das Wasser funktioniert manchmal nicht, der Strom fällt manchmal aus und wir haben dann manchmal Besuch von unseren Freunden und brauchen ansonsten nichts außer uns. Also wir gehen schwimmen, fahren mit dem Boot, lesen und sind nur Familie. Ja, wir sind so für uns und das lieben wir alle vier.
Sie sind ja Wahlberlinerin. Was hat Sie damals nach Berlin geführt?
Da wurde eine Serie mit Klaus Behrendt ins Leben gerufen, die hieß Ass. Und ich wurde gecastet, lebte damals noch in München und aus Spargründen wurde mir gesagt, ja, du kannst die Rolle haben, aber du musst dann schon nach Berlin ziehen, weil wir deine Reisekosten einsparen wollen, weil mich ja auch noch niemand kannte. Und da ich sowieso da schon so lange in München gelebt hatte und auch mal einen Tapetenwechsel wollte sozusagen, habe ich da gerne zugesagt, habe mir dann eine Wohnung am Prenzlberg genommen, wie das, glaube ich, alle Zugereisten erstmal damals gemacht haben. Mittlerweile wohne ich woanders. Ja, und bin dann nach Berlin gezogen innerhalb von einem Monat.
Und was lieben Sie heute an Berlin?
Die Vielfältigkeit, die Überraschungen, die einen eigentlich in jedem Kiez so erwarten. Also ja, diese unglaubliche Unterschiedlichkeit dieser Stadt, das Multikulturelle. Ja, es ist einfach eine unglaublich aufregende Stadt und das liebe ich.
Sie leben ja in Zehlendorf. Ist das jetzt so ein bisschen Ihr Kiez rund um den Schlachtensee?
Ja, ich würde sagen, da sind wir sehr, sehr, sehr glücklich, weil wir eben, wie gesagt, auch die Kinder haben. Wir haben einen großen Garten, wir haben viele Tiere, wir haben Hunde und ich finde, das ist so für ein Familienleben die ideale Gegend.
Ihr Partner ist ja Christian Berkel. Schauspielerkollege und langjähriger Partner. Im Gegensatz zu ihm, der ja schon als ganz kleiner Junge wusste, dass er Schauspieler werden wollte, wollten Sie ja mal Tierärztin werden.
Ich habe Tiere schon immer sehr, sehr geliebt und ja, ich wäre wahrscheinlich Tierärztin geworden, wenn ich nicht in der Schule so schlecht gewesen wäre. Also vor allem dann irgendwann in Biologie und Chemie. Leider habe ich mir dann gedacht, vielleicht sollte ich das dann doch nicht studieren. Aber nee, es war Tierärztin und Modedesignerin, hat mich auch sehr interessiert. Also ich habe immer Kleider entworfen, kann aber nicht nähen. Ich denke mal, Schauspielerei ist schon, das ist ganz gut, dass ich das gemacht habe.
Aber wie kam denn dann der Sprung tatsächlich zur Schauspielerei nach dem Abi?
Ich hatte damals im Gymnasium so einen Kurs besucht, dramatisches Gestalten hieß es, also einfach so ein Theaterkurs. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Da hatte ich aber eigentlich noch nicht so wirklich den Wunsch, Schauspielerin zu werden. Der Leiter dieser Theatergruppe sagte, du müsstest eigentlich versuchen, auf eine Schauspielschule zu gehen. Und das habe ich dann so mehr oder weniger als Ausweg dann mal versucht, aber nicht aus unglaublicher Leidenschaft. Das kam dann erst später.
Christian Berkel und Sie haben einander ja kennengelernt während Dreharbeiten. War das so die Liebe auf den ersten Blick? Sehen und wissen, das ist er?
Nö. Wir waren damals beide in schwierigen Lebensphasen, weil wir beide in Trennung lebten von unseren jeweiligen Partnern. Und wir hatten so ziemlich die Nase voll, weil sich das bei uns beiden zu Hause irgendwie ziemlich schwierig gestaltete. Und dann lernten wir uns kennen. Und also er konnte sowieso keine Schauspielerin in der Zeit ertragen. Ich konnte keine Schauspieler ertragen. Wir wollten eigentlich nur unsere Ruhe. Und sind aber dann trotzdem mal essen gegangen in einem freien Abend und haben uns dann so unsere Herzen ausgeschüttet. Und als Christian dann das Essen bestellte und den Wein für mich und wie ich dann so merkte, dass er der perfekte Gentleman ist und sich auch in Wein so gut auskennt. Ich habe da, glaube ich, auch das erste Mal in meinem Leben Champagner getrunken. Also er ist halt so ein richtiger, er genießt das Leben. Und das hat sich so auf mich übertragen. Ich glaube, nach dem Abend war ich schwer verliebt.
Er ist ja auch ein Halbfranzose, würde ich mal wirklich sagen. Er ist sehr frankophil, liebt Frankreich und liebt es auch zu kochen, hat er uns neulich hier erzählt. Sind das so Leidenschaften, die Sie auch teilen?
Ich lasse mich sehr gern von ihm bekochen. Und ich habe inzwischen auch angefangen, kochen zu lernen. Ich bin nicht so begabt, weil mir die Geduld fehlt. Mir fällt es erstens sehr schwer, mich strikt an Kochbuchanweisungen zu halten. Ich probiere dann immer irgendwas aus, was dann garantiert nicht zum eigentlichen Rezept passt. Und ich bin auch in der Dosierung der Kräuter und so weiter nicht wirklich, ich halte mich nicht an die Vorschriften und deswegen misslingt es mir manchmal. Aber meine Familie ist das inzwischen gewöhnt. Und die wissen dann schon, wenn die Mama kocht, wird es abenteuerlich. Aber es macht uns auf jeden Fall sehr großen Spaß und wir haben immer sehr viel Besuch. Und da machen wir es dann so, dass Christian kocht und ich halte mich dann an die Tischdekoration und an den Nachtisch.
Sie dekorieren, glaube ich, überhaupt sehr gerne, also auch im Haus.
Ja, wir haben dieses Haus jetzt 3 Jahre und haben es umgestaltet, haben also auch Wände rausgerissen und neue Zimmer geschaffen und haben die Architektur, die Innenarchitektur des Hauses mehr oder weniger mit unseren Architekten übernommen. Also wir haben Möbel selbst designt und man kann sagen, dass mehr als die Hälfte dieser ganzen Möbel eigentlich von uns erschaffen wurde. Also das macht uns sehr, sehr großen Spaß. Das ist so unser zweites liebstes Hobby nach der Schauspielerei.
Was sind das für Möbel? Wie können wir uns die vorstellen und in welchen Farben sind die gehalten?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel im Badezimmer haben wir mit Tadellack gearbeitet. Das ist diese marokkanische Putztechnik. Und da haben wir die Waschtische entworfen und die Waschbecken. Und die Farben sind dort eher dunkel gehalten. Da haben wir aber zum Aufpeppen dieses Dunkeln eine riesige grüne Marmorwand, die aussieht wie ein grüner Wasserfall. Also es ist so, sie ist alles sehr an die Natur angeglichen. Und wir haben zum Beispiel einen Wohnzimmertisch kreiert, der aus alten Druckerplatten besteht. Diese Druckerplatten haben wir über unsere Architekten bekommen und es waren echt so Unikate und das haben wir so als Tischplatte dann umfunktioniert. Oder wir haben jetzt einen Wohnzimmerschrank kreiert aus Metall, der aber nachempfunden ist dem Verpackungsmaterial von Fernsehapparaten. Mhm. Umgebaut als Wohnzimmerregal sozusagen für die Anlage. Ja, solche Sachen. Also wir sind da ständig auf der Suche nach etwas, das es noch nicht gibt.
Waren Sie sich denn immer einig so bei Ihren Ideen oder gab es auch mal so den Moment, wo Christian dann zum Beispiel gesagt hat, das finde ich ja nur ganz gruselig oder Sie gesagt haben, das geht gar nicht oder war das immer so die gleiche Richtung und Sie gesagt haben, ja. Das ist perfekt.
Wir sind immer sehr nah beieinander. Also wenn es Abweichungen gibt, dann nur minimal. Und das ist ganz beruhigend, weil ich im Nachhinein gehört habe, dass sich irgendwie 50% der Paare, die sich zusammen ein Haus oder eine Wohnung einrichten, danach dann trennt.
Mhm. Genau.
Man irgendwann merkt, man passt überhaupt nicht zusammen, was den Geschmack betrifft. Und das ist ja schon wichtig.
Absolut. Viele bezeichnen Sie ja wirklich als Traumpaar, aber Sie selbst haben auch immer wieder gesagt, Sie sehen sich auch als Traumpaar. Was macht für Sie ein Traumpaar aus?
Auf jeden Fall haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir haben durchaus, was die Kunst betrifft, den gleichen Geschmack. Also egal, ob es jetzt das Theater, den Film, bildende Kunst oder auch Bücher betrifft. Wir haben wirklich die gleichen Freunde, also die gleichen Interessen an Gesprächen und sind aber trotzdem eigentlich unterschiedlichen Charakters. Denn Christian ist eher der Pragmatiker, obwohl ich ihn auch anders kenne, aber er kann sehr gut planen und er hat die Realität immer noch im Blick.
Skorpion.
Ja, der Skorpion. Und naja, ich bin Fisch und bei mir geht es dann schon auch manchmal unkoordiniert weiter und manchmal weiß ich auch nicht so recht, wo ich hin soll oder was ich jetzt machen soll. Ich bin ziemlich entscheidungsunfähig immer im ersten Moment. Und da ergänzen wir uns aber auch wiederum, weil ich ihm einen Teil meiner Träumereien eben auch gebe und er mir einen Teil seiner realistischen Lebensweltanschauung.
Wenn Sie beide Rollen entwickeln, was Sie ja oft machen, weil Sie einfach auch Mitspracherecht haben, wie stellt man sich das vor? Sprechen Sie da viel zu Hause darüber, laufen Sie um Schlachtensee rum und diskutieren das aus?
Wir unterhalten uns eigentlich größtenteils über unsere Kinder, über die Kindererziehung. Das ist so unser Steckenpferd. Also das macht uns wahnsinnigen Spaß. Aber wir sprechen natürlich auch über unseren Beruf und das tun wir meistens, wie Sie sagen, indem wir mit den Hunden um den Schlachtensee laufen. Das ist immer sehr entspannt und sehr inspirierend und wir lieben es auch, eigentlich jeden Abend zusammenzusitzen bei einem schönen Gin Tonic und unsere Ideen uns zu erzählen und darüber zu sprechen.
Sie haben zwei Söhne. Welche Werte wollen Sie den beiden mit auf den Weg geben?
Was wir, glaube ich, beide am wichtigsten finden, ist der Respekt, den Respekt zu vermitteln. Wobei wir das gar nicht vermitteln müssen, weil das haben die auch von sich aus, die sind wirklich ganz tolle Jungs. Aber den Respekt vor anderen Menschen, auch andere Kulturen zu respektieren, andere Religionen und neugierig zu sein auf, ja, überhaupt auf das Andersartige. Ja, das ist, glaube ich, für uns so das Wichtigste, was die Erziehung betrifft. Dann natürlich auch, dass die Kinder immer auf ihre eigene Stimme hören, dass sie erstmal ausprobieren und sich erstmal durch nichts bremsen lassen, sondern ihre eigenen Erfahrungen machen und dadurch auch, ja, ihre Lebenserfahrung bereichern. Und also wir versuchen sie so wenig wie möglich einzugrenzen, versuchen sie auch sehr künstlerisch zu erziehen und finden eben, dass für Kinder vor allen Dingen die Natur sehr, sehr wichtig ist. Also die Kinder sind sehr viel draußen und wie ich schon erwähnte, wir haben sehr viele Tiere. Das ist für uns auch sehr wichtig, dass die Kinder sehr früh den Umgang auch mit schwächeren Lebewesen lernen. Ja, die Schwächeren zu respektieren und zu helfen, wo sie helfen können. Und sie haben, genau wie wir, unglaublich viele Freunde. Sie lernen von uns, dass es sehr wichtig ist, eigentlich ständig das Haus voll zu haben.
Ihr Durchbruch damals kam ja als Tatort-Hauptkommissarin, kann man so sagen, glaube ich. Sehen Sie das selber auch so?
Ich sehe das selber so, wobei ich sehr froh bin, dass ich vor dem Tatort schon so viele unterschiedliche Filme gedreht habe, sodass ich zwar als Tatortkommissarin erkannt werde, aber man mir trotzdem auch andere Rollen nach wie vor zutraut.
Viele, also gerade Tatortkommissare, sehen das ja tatsächlich als Sechser im Lotto und bleiben auch dabei. Sie haben aber gesagt, nö, jetzt höre ich mal auf, einmal muss Schluss sein. Das haben viele bis heute nicht verstanden, wie man sowas freiwillig aufgeben kann. Was war es tatsächlich damals? War das dann zu langweilig? War das, hatte sich das zu sehr eingespielt? War das keine Herausforderung mehr?
Ich glaube, der Hauptgrund war, dass die Drehbücher ab einer gewissen Zeit die Kommissare nicht mehr wirklich bedient haben. Dass der Jörg Schüttauf und ich wirklich das Gefühl hatten, wir haben gar nichts mehr zu spielen, sondern wir sind eigentlich dazu da, irgendwelche tollen Plots zu begleiten.
Dass sich die Figuren nicht mehr weiterentwickelt haben.
Ja, die Figuren traten quasi auf der Stelle. Und das fand ich sehr schade, weil, also ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe in der Charlotte Sänger schon noch ein ziemliches Potenzial gesehen. Und die sackte dann so ab. Also die war einfach nicht mehr spannend. Und hat ja auch dann in den letzten Filmen gar keine Fälle mehr gelöst. Was mir auch von den Zuschauern vorgeworfen wurde, wofür ich aber nichts kann, weil ich kann ja nur spielen, was im Drehbuch steht. Und das hat mich dann schon ein bisschen auch unglücklich gemacht. Und ich muss auch sagen, dass diesen Beruf ja nicht mache, um quasi eine lebenslang Angestellte zu sein. Und so fühlte sich das für mich an. Ich habe diese Sicherheit abgeschüttelt, weil ich dachte, ja, ein Künstler muss auch mal vom sicheren Boot springen und muss sich auch wieder auf seine Kunst besinnen und auf die Gratwanderung begeben. Das war ein langer Prozess. Ich habe da schon lange drüber nachgedacht. Es hat mir auch sehr, sehr wehgetan, diese Figur aufzugeben. Aber ich glaube, wenn man Kunst macht, muss man risikobereit leben. Und ich habe natürlich das Glück, was viele andere Kollegen nicht haben, dass mein Mann auch Geld verdient. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt alleinerziehender Familienvater und Schauspieler wäre, dann würde ich wahrscheinlich so eine Rolle behalten wollen, weil es einfach eine sichere Bank ist. Aber ich dachte mir, nee, ich kann mir das schon leisten, einfach abzuspringen und zu gucken, was dann passiert. Denn ich habe ja auf jeden Fall einen Mann, der im Ernstfall finanziell für mich sorgen kann und für die Kinder.
Als Sie das letzte Mal hier waren, war ja gerade der Film über die Wechseljahre aktuell. Und da haben Sie uns erzählt, Das seien eigentlich die schönsten Dreharbeiten Ihres Lebens gewesen.
Ja, das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, weil wir waren ja 4, 5, ach, wir waren so ein Frauenteam. Mhm. Und wir hatten immer sehr viel zu erzählen und hatten sehr viel zu lachen. Uns hat, glaube ich, dieses Extreme an diesen Filmen so gereizt. Also, dass man eben nicht braves Fernsehen macht, mhm, sondern dass man auch in der Schauspielerei völlig unerwartet agieren darf. Das hat Doris Dörrie, die Regie führte, auch sehr unterstützt. Also die mag sehr gern die Überraschungseffekte. Und ja, wir haben die Frauen, wie ich finde, nicht entweiht, wie es in manchen Kritiken stand, sondern ich finde, wir haben sie total erhöht. Also wir haben den Frauen Facetten gegeben, die man vielleicht von Frauen bis dahin so noch nicht im Fernsehen gesehen hatte. Und wir haben unsere Figuren sehr geliebt und haben es geliebt, die so verrückt anzufüllen mit den tollsten Ideen und mit den tollsten Kostümen. Und ich meine, die Maske war ja auch nicht ohne. Also was,
war einfach großartig. Zurzeit stehen Sie ja auch vor der Kamera für Dreharbeiten der internationalen Fernsehserie Borgia.
Das war ein großartiges Erlebnis, weil ich bis zu diesen Dreharbeiten noch nie englischsprachige Filme gedreht hatte. Ich hatte mich dafür auch nie wirklich interessiert, weil ich dachte, naja, ich bin ja in Deutschland eigentlich ganz gut versorgt und habe sehr unterschiedliche Rollenangebote. Ich hatte nicht das Bedürfnis, noch im Ausland zu spielen. Und habe aber dann über Oliver Hirschbiegel, mit dem ich ja schon den Kinofilm Das Experiment gedreht hatte, das Angebot bekommen, mich zu einem Casting also mich bei einem Casting vorzustellen, weil in dieser internationalen Serie sehr viele Produzenten auch involviert sind und die mich alle nicht wirklich kannten. Und dann habe ich mich halt aufgemacht zu diesem englischen Casting und habe mit meinen Söhnen, die ja eben beide Englisch können, wenn ich die morgens in die Schule gefahren habe, den Text geübt. Die haben mich dann abgehört und meine Aussprache korrigiert, mhm, weil es halt schon sehr lang her war, dass ich überhaupt Englisch so durchweg gesprochen habe. Also eigentlich seit der Schulzeit nicht mehr so wirklich. Und dann habe ich die Rolle bekommen.
Sie sind aber nicht nur in Borgia zu sehen, sondern auch noch jetzt demnächst.
Am 13. Oktober, mhm, kommt der ZDF-Film Das Comeback. Das handelt von einem abgehalfterten Schlagerstar, gespielt von Uwe Ochsenknecht. Und ich spiele eine Journalistin, die, weil sie ausgetauscht werden soll in ihrer Redaktion gegen eine jüngere Journalistin, die wittert da ihre große Chance, indem sie sagt, ich mache über den eine Fernsehserie und die soll heißen Der erfolgloseste Schlagerstar aller Zeiten. Und während also der Schlagerstar auf Tournee geht und denkt, er ist nach wie vor der totale King im Schlagerbereich, im Grunde genommen aber gar keine Fans mehr hat, verfolgt sie ihn mit ihrer Kamera und möchte eben eine Serie über ihn machen. Eigentlich und erhofft sich davon eine sehr große Popularität. Und diese Serie bezeugt aber eigentlich das Gegenteil, nämlich dass der Schlagerstar eigentlich nur noch belächelt wird. Und diese Figur der Journalistin Ute Meyer-Thiel, die haben wir angelegt an eine Comicfigur. Und zwar in 101 Dalmatiner gibt es diese Cruella, diese Hexe.
Ja, de Ville.
Und weil diese Figur eigentlich auch sehr, sehr comichaft geschrieben ist, habe ich gesagt, dann soll sie auch comichaft aussehen und sich comichaft bewegen. Und wir haben ihr dann eine Perücke verpasst und sehr enge Klamotten und sehr hohe Stöckelschuhe.
Lange Fingernägel.
Lange Krallen, sehr, sehr überschminktes Gesicht. Und das ist ein Experiment, weil diese Figur eigentlich in meinen Augen eine Comicfigur ist. Ja, es hat sehr großen Spaß gemacht.
Aber weit vorher können wir sie ja jetzt schon übernächste Woche sehen in einer Art Heimatfilm.
Ja, stimmt. Das ist ein Film, der heißt Mein Bruder, sein Erbe und ich und ist mit Fritz Karl in der Hauptrolle. Und da habe ich keine sehr große Rolle, aber wie ich finde, eine sehr schöne Rolle. Also es hat mir sehr großen Spaß gemacht, diese Finanzbeamtin Frau Stöckel zu spielen, die eben, weil der Fritz Karl in seiner Rolle insolvent ist, also er will irgendwie seinen Hof verkaufen und Frau Stöckel fordert aber Erbschaftssteuer ein und verfolgt den, ich spiele irgendwie immer Verfolger, verfolgt ihn also und möchte dieses Geld eintreiben und ist so eine sehr, sehr einsame, sehr verknöcherte, sehr schüchterne Frau, die sich eben hinter ihrem Job verbirgt, die aber dann von Fritz Karl oder von dem Roman in dem Film dann doch, ja, sie verändert sich dann doch. Ich verrate jetzt nicht, was
passiert. Nein. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz künstlerisches Projekt, nämlich die Galerie Merz.
Ja, da haben Christian und ich für unseren Freund Aris Kalaisis einen Maler aus Leipzig, der in der Leipziger Spinnerei arbeitet oder gearbeitet hat, dort gelernt hat. Wir haben für ihn Modell gestanden für 2 großformatige Bilder. Und diese Bilder kann man sehen in der Galerie Merz in der Potsdamer Straße. Es geht auf jeden Fall um die Vergangenheit, um eine Art Vergangenheitsbewältigung, um einen Blick in die Zukunft in seinem Bild. Und bei meinem Bild ist es das Blumenhaus. Und die Arbeit an diesem Bild als Modell war sehr spannend, denn ich bin dann im Sommer für 2 Stunden mit den Jungs, weil die gerade Ferien hatten, nach Leipzig gefahren. Er hatte dann wirklich auch in seinem Studio eine Installation angefertigt, einen kleinen Swimmingpool gebaut, in den ich mich dann stellen musste. Und das Holzdach ist zerbrochen und es sind die Reste eines Propellers in diesem Bild, eines Flugzeugpropellers. Und die Frau, die ich darstelle, steht neben diesem Flugzeugpropeller oder neben dieser Turbine und steht da im Wasser und überall sind Rosen verteilt und sie hält das Unterhemd eines Mannes vor sich. Es ist, wie ich finde, eine Liebesgeschichte. Und er sagte ja, stell dich mal dahin und überleg dir eine Geschichte. Und das habe ich dann gemacht. Aber ich war eigentlich ein Konstrukt. Ich war nicht ich, sondern ich war Teil dieses Bildes. Und lustigerweise habe ich dann später festgestellt, trägt dieses Unterhemd, das ich in der Hand halte, Christian in seinem Bild. Also das ist das Unterhemd von Christian. Und mein Bild entstand eben danach. Ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass das vielleicht ein schlechtes Vorzeichen ist, weil mein Bild schon sehr dramatisch und sehr traurig. Aber irgendwie haben diese Bilder schon eine sehr große Zusammengehörigkeit. Christians Bild ist allerdings schon an eine Galeristin, an eine Sammlerin in Frankreich verkauft und meins ist jetzt zu haben für 43.000 Euro.
Andrea Sawatzki, danke, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht.
Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.